Liebe Zuschauer, manche von Ihnen wissen ja, dass ich verheiratet war, 31 Jahre, und nach dem Tod meiner Frau vor 20 Jahren noch zum Priester geweiht worden bin. Und dass man deswegen öfters zu mir kommt und sagt, ja, Sie kennen doch jetzt beide, Sie kennen Ehe, Sie kennen Priestertum. Meinen Sie nicht, dass es besser wäre, wenn man die Priester heiraten ließe, dass sich das Priestertum und Ehe doch auch vertragen würde? Und vor allem sagt man dann auch, ja, wenn man das so machen würde, dann hätten wir doch auch keinen Priestermangel mehr, dann hätten wir doch wieder genügend Priester und dann wäre dieses Dilemma, wären wir los. Ich will versuchen, soweit ich kann, darauf zu antworten. Zunächst einmal, was mir schon als Diakon aufgefallen ist, ich bin ja noch zu Lebzeiten meiner Frau 10 Jahre Diakon gewesen, war als hauptamtlicher Diakon in München in einer Pfarrei und habe da schon gemerkt, dass der Diakon doch sehr zeitlich einem in Anspruch nimmt. Viele Veranstaltungen sind ja abends und vor allem auch, ich war praktisch den ganzen Tag nicht zu Hause. Früh gefahren und abends, oft abends spät wieder heimgekommen. Das heißt, die Familie kommt da nicht so zu ihrem Recht. Die Kinder waren damals schon etwas älter. Und diese Zeit, in der ich Diakon war, sind sie mir eigentlich aus meinem Einfluss herausgewachsen, dass sie anfingen, sehr selbstständige, eigenständige Wege zu gehen. Das Problem gibt es natürlich auch beim sogenannten nebenberuflichen Diakon, der neben seinem weltlichen Beruf auch als Diakon arbeitet. Auch bei ihm ist es so, dass die Familie oft darunter leidet oder sich beschwert, du bist so viel jetzt weg. Man kann ja nicht Diakon werden ohne Einverständnis der Frau. Sie muss ja dazu Ja sagen und sie weiß auch, dass da einiges an Problemen von daher, vom Beruf her auf sie zukommt. Und unsere Frauen, also die Frauen der Diakone, die treffen sich auch regelmäßig und sprechen über ihre Probleme. Und diese starke zeitliche Beanspruchung kommt immer wieder zum Thema. Man kann natürlich dann auch sagen, ja, Journalisten, Ärzte und verschiedene andere Berufe sind ja auch zeitlich sehr eingespannt, müssen ja auch mit ihren Familien zurechtkommen. Also wäre das doch noch nicht so schlimm. Allerdings muss ich dann sagen, sicher, ich habe meinen Diakonsberuf ernst genommen, aber ich habe dann trotzdem drauf schauen können, dass ich also meine Zeit nicht überspanne, dass ich nicht länger weg bin, als unbedingt erforderlich war. Ich habe sicher mehr Stunden gearbeitet, als vom Vertrag her notwendig gewesen wären, aber trotzdem war ein ganz deutlicher Unterschied zu sehen, wie ich dann Priester geworden bin. Die Beanspruchungen eines Priesters sind weit über das hinaus, was ein Diakon normalerweise zu tun hat. Ich war dann in einer nicht so sehr großen Pfarrei, aber ich war auch alleine. Also der einzige Seelsorger in dieser Pfarrei. Und da muss ich sagen, ich habe es mal überrechnet, wir hatten im Schnitt einen 70 bis 80 Stunden Woche. Also ungefähr das Doppelte von dem, was normalerweise jemand heute im Beruf zu leisten hat. Und ich habe ja in jungen Jahren noch die 48-Stunden-Woche mitgemacht, so in den Jahren 47 und folgende. Aber das ist überhaupt kein Vergleich zu dieser Belastung, die man als Priester hat. Ich darf noch mal sagen, rückblickend, es ist nicht unser Thema. Der Priesterberuf und der Beruf als Pfarrer ist herrlich und schön. Das ist wirklich der Höhepunkt meines Lebens gewesen, dass ich das noch tun durfte. Aber wie hier noch unter diesen Umständen eine Familie versorgt werden sollte, würde ich sagen, das scheint mir fast unmöglich zu sein. Und die Familie kommt zu kurz und darüber spricht ja auch der heilige Paulus im 1. Korintherbrief 7, Vers 32, sagt er, der Verheiratete ist geteilt. Der Unverheiratete will dem Herrn gefallen, aber der Verheiratete muss auch schauen, wie er seiner Frau gefällt. Und das sind Probleme, die kann man nicht einfach beiseite schieben und kann sagen, ach, da irgendwie wird's schon gehen. Übrigens, diesen Unterschied, verheiratet sein und allein sein, den habe ich eigentlich schon recht deutlich gespürt, damals, als ich geheiratet habe. Bis dorthin, während dem Studium in München, hatte ich so eine kleine, fast würde ich sagen wie eine Mönchszelle, so ein kleines Dachstüberl, da wo also nur das Allernötigste drinnen war und wo ich allein meine Gebetszeiten hatte, ohne weiteres jeden Tag in Gottesdienst gehen konnte. Das war wirklich ein intensives religiöses Leben. Vor allem meine Abendstunden, die ich also da immer verbracht habe, Bibel lesen, Gebet, so ab 8:30, 9 Uhr ungefähr. Diese innige Verhältnis mit dem Herrn, dieses stille, zum Teil auch wortlose, mit dem Herrn sich eins wissen, und diese Form konnte ich unmöglich in der Ehe weiter fortsetzen. Ich habe das deutlich gemerkt, dass mir jetzt was fehlt. Sicher, wir haben von allem Anfang an in unserer Ehe miteinander gebetet. Das war für uns ganz selbstverständlich. Und jeden Tag mindestens eine gemeinsame Gebetszeit gehabt. Aber diese Form, dieses ganz persönlich innig mit dem Herrn sprechen, das geht in dieser Zweisamkeit so nicht mehr. Sicher, wir haben dann neue Formen des gemeinsamen Gebets gefunden, sehr schöne Formen, aber diese erstgenannte Form, die ging nicht. Ja, ich zitiere das nochmal, ich habe es hier auch aufgeschrieben. Paulus sagt, der Unverheiratete sorgt sich um die Sache des Herrn, er will dem Herrn gefallen. Der Verheiratete sorgt sich um die Dinge der Welt, er will seiner Frau gefallen, und so ist er geteilt. Dieses Geteiltsein ist eine Realität. Und vor allem auch dadurch, dass er verheiratet ist, ist er der Welt und den ganzen Problemen der Welt stärker verhaftet. Und so kann ich sagen, eine große Gefahr, wenn also der Priester verheiratet ist, besteht für mich darin, dass der Priesterberuf verbürgerlicht wird, dass er verweltlicht, stärker verweltlicht. Es gibt eine Aussage von einem orthodoxen Bischof, und zwar wahrscheinlich war das ein Uniierter aus der Ukraine, der zu der Zeit, als es in Russland, also noch der Kommunismus herrschte, hat er mal oder soll er mal gesagt haben, ihr im Westen, wenn ihr den Zölibat aufgebt, dann habt ihr überhaupt keine Spiritualität mehr. Ihr seid ja jetzt schon so verweltlicht und so verbürgerlicht. Bei uns ist das anders, und wie gesagt, die haben dort den verheirateten Priester im niederen Klerus, im Pfarrklerus, kann er als Verheirateter geweiht werden. Er kann allerdings nicht mehr heiraten als nicht geweiht, aber verheiratet geweiht werden. Er sagt, wir haben eine so tiefe Spiritualität, bei uns geht das. Ja, diese Verbürgerlichung, die habe ich auch schon gemerkt in jungen Jahren, nämlich als ich aus dem Krieg heimkam. Ich war ja damals noch evangelisch, hat allerdings gar keinen Zugang mehr zu Glauben, Religion gehabt. Und trotzdem, auch bei der Suche, was willst du eigentlich mal werden, welchen Beruf willst du mal ergreifen, da gab es allerlei Vorschläge, unter anderem ein Vorschlag, der mir auch, ich kann mich noch gut erinnern, wir saßen zum Mittag beim Tisch, wo es hieß, ja schau, du könntest doch auch Pfarrer werden, das ist doch auch ein schöner Beruf. Schau, dann musst du halt Sonntag deine Gottesdienste halten und ab und zu mal eine Beerdigung. Aber du hast ein schönes Haus, da brauchst du dich nicht drum kümmern. Du bist versorgt, du hast immer dein Einkommen und deine Alterssicherung. So ungefähr, was willst du denn mehr? Das ist doch eine angenehme Sache. Der Gedanke, da muss man von Gott berufen sein, also der kam in diesem Gespräch überhaupt nicht. Und ich habe es natürlich auch sofort abgewiesen. Für mich war der Gedanke, evangelischer Pfarrer zu werden, damals das Undenkbarste vom Undenkbaren. Also ich war meilenweit von Religion und Glaube weg. Ja, diese Gefahr der Verbürgerlichung, die ja jetzt, wie gesagt, auch sogar bei uns im Klerus da ist. Es ist keineswegs so, dass schon allein die Tatsache, dass ich zölibatär lebe, ich da völlig gefeit bin. Und ich habe da auch Einzelfälle erlebt bei Priestern, wo ich mir dachte, nee, also so soll das wohl nicht sein. Was wir brauchen, meines Erachtens heute, sind zahlreiche heiligmäßige Priester, tiefgläubige Priester, Priester, die ein ganz inniges Verhältnis zu Gott haben. Aber wie das also mit vereinbart werden soll, mit Ehe und Familie, das ist mir also schon schleierhaft. Es geht meines Erachtens beim Priester um eine Ganzhingabe, dass ich wirklich mein Leben ganz und gar Gott zur Verfügung stelle, dass ich nicht Hobby, Pflege und alle möglichen Dinge, dass ich mich von Gott gerufen weiß und dass ich mich auch wirklich öffne für seinen Geist, dass ich wirklich vom Heiligen Geist erfüllt bin. Etwas, was ja ganz wichtig fürs Priestertum wäre. Und ich glaube auch, wenn heute Priester aufhören in ihrem Priesterberuf und irgendwo anderweitig tätig werden, beziehungsweise heiraten und weggehen vom kirchlichen Dienst. Ich glaube, das ist auch eine Folge, dass diese Ganzhingabe und dieses Erfülltwerden vom Heiligen Geist eben gefehlt hat. Und ich vermute auch, ich kann das natürlich nicht im Einzelnen sagen, dass da auch unsere Priesterseminare, dass da auch ein Mangel aufzuweisen ist. Zum Beispiel habe ich mal gesehen, dass die deutschen Regenten von den Priesterseminaren haben da ein Papier veröffentlicht, wie, nach welchen Gesichtspunkten sollen in Zukunft die Priester ausgebildet werden. Da kam der Heilige Geist praktisch überhaupt nicht vor. In einer kleinen Nebenbemerkung war er mal so ein bisschen flachsig gesagt, bekanntlich weht er ja, wo er will. Das war die einzige Erwähnung von Heiligem Geist. Und mir kam dann kurze Zeit später eine Broschüre in die Hände von den Legionären Christi, wie sie ihre Priester ausbilden. Und ich habe heute durch das Buch ein bisschen geblättert und gleich in eines der ersten Kapitel ganz weit vorne stand ein großes Kapitel über den Heiligen Geist, dass der für die Ausbildung der Priester das Wichtigste überhaupt sei. Und sehr ausführlich dargestellt, habe ich mir gedacht, welch ein Unterschied zwischen unseren Priesterseminaren und hier dieser Ausbildung bei den Legionären Christi. Die wissen offensichtlich nach wie vor, worauf es ankommt. Da gibt es übrigens, ich habe also die kirchlichen Nachrichten ein bisschen verfolgt, hat das wahrscheinlich mitbekommen. Da ist vor einigen Jahren in Basel zunächst der alte Bischof gestorben, ein neuer ist gewählt worden und ich weiß nicht mehr genau, nach ein oder zwei Jahren hat er sein Bischofsamt aufgegeben, weil er mit einer Freundin zusammenlebte und diese Freundin von ihm ein Kind bekam. Und der Bischof hat, so habe ich es also noch in Erinnerung damals erklärt, er hätte, dieses Bischofsamt hätte ihn so stark beansprucht, dass es sich gewissermaßen in die Arme einer Frau hätte fliehen müssen, um mit dieser großen Aufgabe zurechtzukommen. Und wie ich das gelesen habe, habe ich mir auch gedacht, hat der Bischof nicht gewusst, dass man sich in die Arme Gottes stürzen muss bei so einer Sache und dass man die Hilfe von oben braucht und auch, dass man die Hilfe von oben bekommt, wenn man sie sucht. Sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Ja, das sind also einige, ja, fast würde ich erst einmal sagen, Vorbemerkungen zu diesem Thema. Das Weitere, ich komme ja aus der evangelischen Kirche ursprünglich, als Kind war ich ja evangelisch und habe also nach wie vor einen gewissen Einblick, wie man in der evangelischen Kirche mit dem Problem des verheirateten Pfarrers zurechtkommt. Im Übrigen, also an sich muss der evangelische Pfarrer nicht heiraten, sondern man macht es so, wie man das heute ja auch der katholischen Kirche vorschlägt, dass man sagt, stell das doch frei. Wer heiraten will, soll heiraten. Wer nicht heiraten will, der soll so bleiben, ledig bleiben. Das ist an sich in der evangelischen Kirche auch so. Aber ich kann mich noch sehr genau erinnern, in meinen Jugendjahren, wenn auf Dauer ein Pfarrer, also als Vikar ist er meistens noch nicht verheiratet gewesen, aber wenn er dann im Pfarramt war und Jahr für Jahr vergangen ist, kam irgendwo der Zeitpunkt, wo man sagte, ja, will denn der Pfarrer nicht heiraten? Stimmt bei dem was nicht, dass man also da so ein Bedenken hatte, ja, ist er vielleicht schwul oder irgend solche Überlegungen kamen dann auf. Also es war fast sowas wie moralische Verpflichtung, obwohl also einige das trotzdem unverheiratet geblieben sind, aber der Großteil hat geheiratet und war verheiratet. Und auch in meiner Heimat kann ich mich noch gut erinnern, wenn ein neuer Vikar kam, dass eine Reihe junger Mädchen oder junger Frauen also auf ihn zugegangen sind. Damals gab es noch das, dass manche bewusst gerne Pfarrersfrau geworden wären. Pfarrersfrau zu sein, war auch eine sehr angesehene Sache in den Orten, die ich von damals her kenne. Wenn die Frau Pfarrer auf Besuch kam in eine Familie, das war fast schon so viel, wie wenn der Herr Pfarrer persönlich kam. Und die hatte auch so eine Reihe Seelsorgsaufgaben. Sie hatten auch oft größere Kinderzahl, aber zum Unterschied von heute, weiß ich von damals her, war auch in unserer Familie so, dass es eben damals noch sogenannte Dienstmädchen gab, die vom Land stammten, die große Familien daheim hatten, wo die Eltern froh waren, wenn die dann in die Stadt gegangen sind und haben auf eigenen Füßen gestanden, haben sich da was verdient. Und diese Dienstmädchen, die konnten natürlich schon weitgehend die Erziehung der Kinder übernehmen. Trotzdem gab's und gibt's im evangelischen Pfarrhaus ein Problem mit den Kindern. Das ist übrigens ziemlich alt, also schon in meiner Kindheit, und das, da ist der Spruch sicher nicht erfunden worden, sondern der ist schon überkommen von früher her, der hieß, Pfarrerskinder Müllers Vieh gedeihen selten oder nie. Einfach das Problem, dass der Pfarrer mit der Erziehung seiner Kinder ein Stück weit überfordert war. Diese Kinder als Pfarrerskinder sollten die ja vorzüglich sein, mustergültig sein. Die durften doch dem Vater und dem Dienst des Vaters nicht ein schlechtes Licht aufsetzen, indem sie also, was weiß ich, über die Stränge geschlagen haben und so weiter. Auf der einen Seite, sie sollten mustergültig sein, auf der anderen Seite, aber sie waren zu wenig, die hatten zu wenig Vater. Der Vater war natürlich auch als evangelischer Pfarrer ziemlich eingespannt, ziemlich viel unterwegs, konnte sich um seine Kinder auch nicht so intensiv kümmern, wie das notwendig wäre. Sodass diese Kinder oft schwierig waren. Wer das genau beobachtet hat, hat vielleicht gesehen, wie es damals die RAF gab, diese Gruppe, die dann später ja auch so Anschläge machten und so weiter. Heute ist ja wieder davon die Rede, weil manche dann aus dem Gefängnis entlassen werden sollen. Da gibt es immer wieder Diskussion, ob sie also eher freikommen dürfen oder nicht. Eine ganze Reihe dieser RAF-Mitglieder kamen aus evangelischen Pfarrhäusern. Da ist einfach, das konnte übrigens katholischerseits auch passieren, dass also besonders, ich habe solche Familien kennengelernt, besonders intensiv religiöse Familien, die ihre Kinder auf ihrem Weg erziehen wollten, dass sie denselben Weg gehen, dass die genau das Gegenteil dann gemacht haben von dem, was die Eltern wollten und eben auch in solche Revolutionsgruppen gegangen sind. Ein weiterer Gesichtspunkt, der mit der Familie zusammenhängt, evangelisch-katholisch, Zölibat oder verheirateter Pfarrer, es haben, soweit ich weiß, ungefähr 10-mal so viel katholische Priester in den KZs ihr Leben gelassen wie evangelische Pfarrer. Also ein unverhältnismäßig größerer Anteil. Und es war auch irgendwo verständlich, dass diese Zahl bei den Katholiken so viel höher war, denn als evangelischer Pfarrer oder als evangelischer Geistlicher, wenn ich eine Familie hatte, habe ich mir natürlich dreimal überlegt, ob ich wirklich ein riskantes Wort oder irgendeine riskante Handlung tun soll, wo ich weiß, dass ich ins KZ kommen kann oder vielleicht sogar mit dem Tod bestraft werden kann. Da war natürlich der katholische Geistliche, der nicht verheiratet war, keine Familie hatte, der war natürlich da in einem großen Vorteil. Er konnte sehr viel freier, hatte da keine Rücksichten zu nehmen, konnte sehr viel freier handeln. Und dieses Heldentum gegen den Nationalsozialismus, der damals von vielen katholischen Priestern und noch von viel, viel mehr Laien gelebt worden ist, wird er heute fast völlig unterschlagen. Wer zum Beispiel nicht Radio Horeb hört, im Radio Horeb kann man also früh um 8 Uhr, wenn der Tagesheilige kommt, sehr oft solche Schicksale aus dem Dritten Reich hören. Wer das nicht hört, der erfährt davon gar nichts. Die Leute, die von den Medien werden sie da oft in falscher Weise unterrichtet, so ungefähr. Ja, die katholische Kirche hat auf ganzem Gebiet versagt, die hätte ja was tun können, hat ja nichts getan. Die sind schuld an der Judenverfolgung und was weiß ich was. Dass das genaue Gegenteil stimmt, das wird in der Öffentlichkeit nicht gesagt, weil eben auch unsere Medien heute da sehr einseitig die Leute orientieren. Überhaupt die Objektivität in unseren Medien, die lässt also sehr, sehr zu wünschen übrig. Sehr einseitig die Berichterstattung. An vielen Stellen kann man das hören. Kann's sehen. Auch soweit ich weiß, hat etwa die Hälfte aller katholischer Priester während des Dritten Reichs Vorladungen bekommen, geheime Staatspolizei, dass sie sich da melden mussten, dass sie angezeigt worden sind. Und wie gesagt, ein Teil ist ja dann auch ins KZ gekommen. Ich denke unter anderem an einen Priester, der uns damals getraut hat, 1951, wie wir geheiratet haben. Das war einer der Priester, die in Dachau in der Priesterbaracke waren. Der hat sie mir damals auch mal hinterher noch gezeigt, der hat damals noch gestanden. Ich werde nie vergessen, wir sind mal als Studenten, er war auch mit uns zusammen, sind wir baden gegangen an der Isar und er hat sie mit seinem schwarzen Anzug mitten in die pralle Sonne gelegt. Und wir alle haben unsere Badehosen angehabt und sind ins Wasser gegangen und haben ihm gesagt, also komm mal, du kannst, Ferdinand, du kannst dich doch auch ausziehen, du hast doch seine Badehosen dabei, warum willst du denn nicht? Und er hat sich so geziert, bis wir dann gesehen haben, es ist ihm dann doch zu heiß geworden und da hat er doch seine Badehose angezogen. Der ganze Körper von oben bis unten voller Narben, hinten am Rücken haben ganze Fetzen Fleisch gefehlt, da waren richtige Höhlen drinnen, wo das Fleisch gefehlt hat. Was diese Leute da ausgehalten haben, man macht sich wahrscheinlich keine Vorstellung, wie da der Böse gewissermaßen sie hergenommen hat. Noch eine Erinnerung habe ich ans Dritte Reich, nämlich wir hatten einen jungen, ja sogar ziemlich feschen evangelischen Vikar in meiner Heimatstadt und dem hat eine Verwandte von mir, hat dem sehr gefallen und er hat also ganz, wie das früher üblich war, beim Vater um die Hand dieser Tochter angehalten und gefragt, ob er sie heiraten darf, ob der Vater zustimmt. Und der Vater hat damals nicht zugestimmt. Er hat nämlich gesagt, er möchte nicht, dass seine Tochter die Frau eines KZ-lers wird, hat er wörtlich gesagt. Der hatte die Sorge, dieser Vikar war ja auch noch nicht verheiratet, der hat auch gegen das Dritte Reich stärker gesprochen, als es sonst üblich war. In der damaligen Zeit, da genügten ja wenige Bemerkungen schon, dass man ins KZ kam. Und er war da schon ein bisschen freizügig mit dem Ergebnis, dass er also dann diese Ehe nicht schließen konnte. Ich kann mich auch noch daran erinnern, 1947, wie ich meine Frau kennenlernte, meine spätere Frau, hat sie mir mehrere Briefe geschrieben, unter anderem in einem Brief hieß es, sie könne sich nie vorstellen, einen ungläubigen Mann mal zu heiraten. Das war so für mich so ein bisschen ein Wink mit dem Zaunpfahl und es hat mich dann doch auch veranlasst, mich mal mit ihrem Glauben wieder zu beschäftigen. Ich war an sich mit dem Christentum fertig und ich hatte so die Vorstellung, wenn ich mit dem Evangelischen nicht zurechtkomme, dann doch mit dem Katholischen zweimal nicht. Das ist ja noch viel unmöglicher wie das Evangelische. Das hat sich ja dann anders verhalten. Und in einem anderen Brief schrieb sie damals, ob ich wisse, dass es in der katholischen Kirche keine Ehescheidung gäbe und auch, dass der katholische Priester unverheiratet bleibt. Ich habe das damals noch nicht gewusst, das war für mich neu. Ich war ja nicht katholisch aufgewachsen, dass ich solche Dinge nicht kannte. Und ich muss sagen, das hat meine Achtung vor der katholischen Kirche deutlich verstärkt. Erstens mal Ich hatte schon als Kind Anstoß genommen, dass bei uns in der evangelischen Kirche immer wieder Leute zum zweiten und dritten Mal getraut worden sind, kirchlich, also Geschiedene wieder getraut worden sind, kirchlich. Und ich habe in der Bibel gelesen, damals, dass Jesus das nicht will. Und ich habe mich gefragt, warum halten wir uns eigentlich nicht an das, was in der Bibel steht? Und dann andererseits, dass der katholische Priester nicht heiratet. Also da hatte ich das Gefühl, da muss doch irgendwas dahinter stehen, was ihm so wertvoll ist, dass er auf sowas Wunderschönes verzichten kann. Denn der Gedanke, unverheiratet zu leben, der wäre mir damals auch nicht gekommen. Im Gegenteil, ich weiß noch ganz genau, wie ich nach München kam, damals Studium beginnen. Ich bin direkt auf Brautschau gegangen. Ich habe wirklich geschaut, wo finde ich eine nette Frau. Ja, dass also dieser Verzicht auf Ehe wirklich ein Opfer ist, das ist mir also damals schon bewusst worden. Und heute kann ich sagen, ja, es ist ein Opfer. Es ist nämlich, ich verzichte auf die eine Sache, um mich intensiver einem noch wichtigeren Thema zuzuwenden, nämlich der Priester, der unverheiratete Priester ist für mich ein Zeuge für die unsichtbare Welt. Für, ja, man kann es wirklich auch Reich Gottes nennen. Dass es etwas gibt, was noch viel wichtiger ist und viel wertvoller als hier unser irdisches Dasein. Und dass das irdische Dasein eben nicht das Letzte und das Eigentliche ist. Und genau an dieser Stelle setzt ja heute der Widerspruch der Welt ein. Es ist ja bis in die Kirche hinein, sieht man ja heute, dieses Leben, ja, diese Welt, das ist das Eigentliche und das andere, ja, das die Frage, was kommt nach dem Tod und so weiter, das wird ja auch in den Predigten und in den Gottesdiensten zum Teil wenig mehr erwähnt und wird nicht mehr viel drüber Gedanken gemacht, wird nicht mehr viel drüber gesprochen. Das geht ja bis dorthin, auch bis in die Bischofskonferenzen, wie ich immer mit Erschrecken feststelle, dass unsere Bischofskonferenzen über alle möglichen Dinge, über soziale Dinge, über Flüchtlinge, über Arbeitslosigkeit, über alles Mögliche machen sich Gedanken und arbeiten Papiere aus, während die eigentlichen Glaubensfragen, die ja zum Teil so im Argen liegen heute in Deutschland, wo so viele Widerstrebendes und Uneinigkeit ist in der Kirche, dass sie überhaupt nicht erwähnt werden und dass man sich da gar nicht mit befasst. Ich kann mich erinnern, ich habe mal bei Aufräumung alter Arbeiten von 1983 Heft in die Hand gekriegt, was damals die Bischofskonferenz beschlossen hat. Und da stand drinnen, dass sie sich also mit Küng auseinandergesetzt haben, mit seinen Thesen, dass sie ganz deutlich ihm widersprochen haben. Habe ich mir gedacht, Menschenskind, damals hat die Bischofskonferenz noch über Glaubensfragen gesprochen. Heute tut sie das nicht mehr. Ganz, ganz selten und ganz nur am Rande taucht das mal auf. Und von daher, dass also hier wirklich etwas gezeigt wird, ein Hinweis auf eine, ja, auf diese, wie soll man das nennen, diese unsichtbare Welt, die Welt, die durch Jesus Christus in unsere Welt eingebrochen worden ist, wo er dann verkündet hat, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, kehrt um. Dieses nahe Himmelreich, von dem ist so wenig die Rede und das ist fast so, als ob das Himmelreich hier auf Erden stattfinden müsste und dass wir uns nur über dieses Leben und über die Diesseitigkeit kümmern müssten. Aus diesem Hintergrund ist zu verstehen, dass Jesus ja selber von der gewissermaßen vom Zölibat spricht, wenn er im Matthäus 19, im 12. Vers, wenn er da sagt, dass manche ehelos bleiben um des Himmelreichs willen. Und dass er auch sagt, nicht alle ist dieses Wort, das Verständnis dieses Wortes gegeben, aber es gibt solche Leute. Er deutet also in der Schrift schon die Möglichkeit des Zölibats an. Und was ja dann auch auffällig ist, dass nämlich im Evangelium dann heißt, dass die Jünger alles verlassen haben um Jesu willen. Dieses alles verlassen, da steht ja sogar Frauen und Kinder und so weiter und Besitz und alles, was sie hatten, haben sie verlassen. Von daher, ja, muss man sagen, Ja, da kommt übrigens noch ein Gedanke, der mich immer wieder beschäftigt. Nämlich, es hat sich gezeigt, dass die meisten Priester in den früheren Jahrzehnten und vielleicht auch im früheren Jahrhundert, dass die aus großen, kinderreichen Familien stammten. Jene solche Familie, die es ja fast heute nicht mehr gibt. Ja, da hat es ja Familien gegeben mit 6, 8, 10, 12 Kindern. Ich war im Krieg mit einem Brüderpaar bekannt geworden, die beide am gleichen Tag zu Priestern geweiht worden sind. Und ich kenne auch da Ortschaften, wo nicht nur mehrere Buben Priester geworden sind, sondern von den Mädchen aus der gleichen Familie auch noch in Orden eingetreten sind. Auch hier, wo ich heute wohne, kennt man immer noch diese Verbindungen, dass da Tanten und so weiter im Orden waren und dann die jungen Leute auch mit dem Gedanken, in den Orden zu gehen, gespielt haben. Das heißt, diese Familien, die so groß waren, die haben wirklich Opfer gebracht. Und es war ein sehr bescheidenes Leben und sehr, die haben diese Gebet ums tägliche Brot für diese großen Familien, das war ein echtes Gebet, was sie wirklich gebetet haben, Herr, bitte gib, dass wir auch heute wieder unsere Kinder alle satt kriegen und dass sie alle zu dem kommen, was sie brauchen. Und aus diesen Familien kamen die Priester hervor. Ich habe ja auch eine Webseite, www.gott-lebt.de. Da habe ich kürzlich einmal an einer Stelle jetzt geschrieben, was müssen unsere Vorfahren doch reiche, wohlhabende Leute gewesen sein. Viel reicher und viel wohlhabender wie wir heute. Die konnten sich ja damals leisten, 10 und 12 Kinder groß zu ziehen. Was sind wir im Vergleich dazu heute? Arme Menschen, was geht's uns schlecht? Wir können uns allenfalls noch 1 oder 2 Kinder leisten. Da gibt es übrigens eine Untersuchung von den Benediktinern, die haben die Angewohnheit, ich habe das selber gesehen, wenn die eine Todesanzeige aus ihrem Orden verschicken, das geht dann an alle Klöster, da steht dann immer auch drauf, dass wie viele Geschwister die Verstorbene oder der Verstorbene hatte. Da hat sich jemand mal die Mühe gemacht und hat mal die Priester, die so jetzt in den letzten Jahren gestorben sind, mal nachgerechnet, aus welchen Familien die stammen, hat sich gezeigt, die kamen aus Familien im Schnitt mit 6 Kindern. Die jetzt so, also mit 70, 80 sterben, kamen aus Familien im Schnitt mit knapp 6 Kindern. Mit anderen Worten, das waren Familien, in denen das Thema Opfer und Verzicht groß geschrieben waren. Und genau diese Familien haben wir heute nicht mehr. Deswegen sage ich auch, der sogenannte Priestermangel kommt auch daher, dass wir die zukünftigen Priester heute verhüten, indem wir uns einbilden, dass also die Verhütung ganz selbstverständlich ist und es gibt ja kaum eine katholische Familie, die sich da heute Gedanken drüber macht, ob das wohl richtig ist, was sie da tut, obwohl es ja vom Lehramt der Kirche ganz eindeutig gesagt ist, dass das nicht in Ordnung ist, aber wir machen das, wir brauchen ja heute auf das Lehramt nicht mehr hören, das ist ja für viele ganz selbstverständlich und so haben wir diese scheinbar zu wenigen Priester. Scheinbar übrigens deswegen, ich habe gerade dieser Tage eine Untersuchung gelesen, dass vor 50 Jahren ein Priester, ich nenne jetzt mal Vergleichszahlen, ich habe die genauen Zahlen nicht da, dass pro Kirchenbesuch, also auf 400 Kirchenbesucher ein Priester kam. Während heute ist die Zahl viel geringer geworden. Nur noch 200 Kirchenbesucher kommen auf einen tätigen Priester vergleichsweise. Also wir leiden eigentlich nicht an einem Priestermangel, sondern wir leiden an einem Gläubigermangel. Und ohne Glauben kann es ja auch gar keine Priester geben. Und ohne Glaube kann ja auch ein Zölibat im Grunde nicht gelebt werden. ja, ich denke da an eine Broschüre. Leider Gottes ist sie nicht mehr neu aufgelegt worden. Man kann sie aber noch antiquarisch kriegen. Die erste Liebe. Da schildern, ich glaube, es waren 13 oder 14 Priester, die ziemlich am Ende mit ihrem Priestertum waren, eben auch schon dran gedacht haben, eventuell vom Priestertum wegzugehen, zu heiraten und so. Wie durch eine neue Erfahrung mit dem Heiligen Geist bei Exerzitien oder Kursen eine völlige Veränderung in ihrem Leben passiert ist und sie mit neuer Freude in ihren Beruf zurückgekommen sind. Ja, das sind also Dinge, die heute bei uns fehlen. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, das habe ich kürzlich auch in den Zeitungen, kommt ja immer wieder das Thema Zölibat, werden immer wieder Leserbriefe dazu veröffentlicht. Und da war ja kürzlich auch ein Leserbrief in der Richtung, ja, aber in der Bibel steht doch, ein Bischof oder ein Priester soll nur einmal verheiratet sein. Also war doch ursprünglich die Priesterehe vorgesehen in der Heiligen Schrift. Dieses Argument kommt heute relativ selten, weil halt leider Gottes unsere Gläubigen nach wie vor viel zu wenig in der Bibel lesen. Deswegen finden sie diese Stelle auch gar nicht mehr. Es ist zum Beispiel 1. Timotheus, im 3. Kapitel kommt so eine Stelle. Dazu muss man mal zunächst sagen, in der frühen Kirche war das wohl so, dass die sogenannten Ältesten, denen wurden die Hände aufgelegt, dass sie also die Vollmacht bekamen, die Gemeinde zu leiten und auch die Eucharistie zu feiern, die Taufe zu spenden und so weiter. Diese Ältesten, schon der Name sagt das, das waren also nicht die Leute, die gerade neu in die Kirche gekommen waren, das waren auch nicht die jungen Burschen mit 20 oder 30 Jahren, sondern das waren Leute, die längere Zeit schon in der Gemeinde sich bewährt haben, die schon älter waren. Sodass von denen sicherlich ein Teil schon verwitwet war, beziehungsweise sie waren eben schon wesentlich älter. Und es wurde von ihnen, zumindest in mehreren Teilen damals der Kirche, ob überall, kann man wohl nicht eindeutig nachweisen, da fehlen einfach auch die Zeugnisse aus der frühen Kirche, dass von ihnen geschlechtliche Enthaltsamkeit erwartet worden ist. Und diese geschlechtliche Enthaltsamkeit auch deswegen schon, weil das auch bei den Juden schon selbstverständlich war. Wer im Tempel religiöse Dienste zu versehen hatte, als Priester oder als Levit, der musste sexuell enthaltsam sein. Wobei das bei den im Jüdischen damals oft so war, dass so ein Dienst nur ein- oder zweimal im Leben angefordert war. Während jetzt bei den Ältesten in der Kirche, übrigens unser Wort Priester kommt ja von Ältester, der Presbyter war der Älteste und aus dem Wort Presbyter wurde dann das Wort Priester, dass also hier die immer wieder am Altar standen, nahezu jeden Tag, dass man von ihnen deswegen auch eine dauernde Enthaltsamkeit erwartet hat, auch wenn sie verheiratet waren. Und dann hat sich in der Kirche etwa vom 2. Jahrhundert an Folgendes abgespielt. Die Christen lebten damals, ähnlich wie heute, in einer sittlich völlig verkommenen Gesellschaft. Ehebruch, Wiederheirat, all diese Dinge, Lebensgemeinschaften, unverheiratet, all das war an der Tagesordnung, Homosexualität, Perversionen, sexuelle Perversionen, noch und noch. Vor allem auch übrigens im griechischen Teil, also dem heutigen Griechenland, die Bewohner dort damals. Und weil die Christen wussten, wir sind zur Heiligkeit berufen, wir dürfen dieses Leben der Heiden nicht mitmachen, hat sich zunehmend herauskristallisiert, dass junge Leute von vornherein den Entschluss gefasst haben, sie wollten unverheiratet bleiben, ihr ganzes Leben lang unverheiratet bleiben. Da gab es auch bei den Mädchen, und später hat man das auf die jungen Männer übertragen, schon das Prinzip der Jungfräulichkeit beziehungsweise der Brautschaft Christi, dass also Christus mein Partner war und ich deswegen also keinen irdischen Partner begehrt habe. Bei den Mädchen kam damals noch hinzu, dass die zum Teil von ihren Eltern ja verheiratet wurde und dass sie zum Teil mit ganz furchtbaren heidnischen Grobianen verheiratet wurde, die ihnen also dann in der Ehe das Leben zur Hölle gemacht haben, dass diese, wir kennen eine ganze Reihe Heilige, die aus diesem Grunde das Gelübde abgelegt haben, sie wollen nicht heiraten. Ich denke zum Beispiel an die heilige Agnes, ich denke an die Agatha und viele, viele andere, Dorothee und wie sie alle hießen, die damals so ein Gelübde abgelegt haben und umgebracht worden sind, als Märtyrer umgebracht worden sind, weil irgendjemand wollte sie heiraten und sie haben ihm einen Korb gegeben und haben gesagt, nein, sie heiraten nicht. Und aus diesem Grunde sind sie dann hingerichtet worden. Aus diesem Stand, der sich damals, 2., 3. Jahrhundert, sehr stark ausgebreitet hat, immer mehr sowohl Mädchen als auch Jungen, die gesagt haben, wir wollen lebenslang nicht heiraten. Da ging man dann über und hat zunehmend aus diesem Kreis die Menschen ausgewählt, denen man die Hände aufgelegt hat und hat auch gesagt, die haben ja sowieso dieses Versprechen der Ehelosigkeit, also können die, haben damit mit der Ehelosigkeit keine Probleme, die sollen uns als Priester und später als Bischöfe dienen. So ist also dieses Thema des Zölibats in die Kirche eingedrungen und um 300, 306 war es wohl genau, hat auch die erste größere Synode in Spanien, Elvira, dem offiziellen Beschluss gefasst, in unserer Diözese, wir weihen nur noch solche jungen Leute zu Priestern, die dieses Versprechen ablegen, die jungfräulich bleiben wollen, und wir weihen keine Verheirateten mehr. Und im Lauf des nächsten Jahrhunderts hat sich das über beide Teile der Kirche ausgebreitet. Auch die Päpste haben damals schon in diese Richtung gewirkt. Bitte, wir haben so viele, die unverheiratet bleiben wollen, bitte wählen wir doch aus denen die zukünftigen Priester. Und man kann also sagen, der Zölibat ist als Protestbewegung gegen die wahnsinnig starke Unsittlichkeit, gerade aus sexuellem Gebiet, sexuelle Unsittlichkeit in der damaligen Zeit entstanden. Nicht nur, dass man sagt, wir sind nicht für diese Unsittlichkeit, sondern wir leben sie ihr entgegen. Wir geben mit unserem Leben ein Zeugnis, dass das der falsche Weg ist. Und genau aus diesem Grunde bräuchten wir heute natürlich auch den Zölibat. Und wenn der so umkämpft ist und wenn so viele Leute sagen, ach, jetzt hör doch endlich damit auf, lass doch die armen Priester heiraten, dann hängt das nicht nur zusammen damit, dass man sagt, ach bitteschön, wir bräuchten mehr Priester und dann hätten wir doch vielleicht ein bisschen mehr Priester. Wobei ich nochmal dazu sagen muss, bei den Priestern kommt es nicht in erster Linie auf die Quantität an, viel oder wenig, sondern auf die Qualität. Auf die Qualität kommt es an und die ist für uns heute wichtig. Diesen Protest, den braucht's auch heute. Und genau deswegen nimmt man ihm so Anstoß, weil man merkt, da ist ein Widerspruch gegen das, was wir heute in dieser Welt leben. Und auch hier, leider Gottes, in der katholischen, da wagt ja schon kaum noch jemand mal zu sagen, den jungen Leuten, hört mal, wenn ihr unehelich da miteinander schlaft, das ist Sünde. Genau das will Gott nicht. Und ihr schadet euch und schadet auch eurer Zukunft und eurer späteren Ehe da ganz gewaltig, wenn ihr diese Wege geht, vor allem eben, wenn ihr dann von einem Bett ins andere wandert. Das ist, ja, die Frau Kubi hat ja da auch in einer Reihe Sendungen wunderbar schon drüber gesprochen. Die ist ja auch selber durch ihre Familie, weiß ja, was da sich abspielt. Jeder von uns weiß es eigentlich. Und wir wissen alle, dass das nicht in Ordnung ist. Und man muss sich das auch mal übrigens mal vorstellen. Wie in meiner Jugend war der Gedanke, dass man einfach in dieser Weise zusammenlebt, völlig undenkbar. Es war ganz selbstverständlich, junge Leute lernen sich kennen, Sie gehen dann auch eine Weile miteinander, irgendwann verloben sie sich und nach einer gewissen Zeit, halbes Jahr, Jahr, heiraten sie dann. Und erst dann beginnt das eheliche Leben im eigentlichen Sinne. Und deswegen ist die Hochzeit auch eine Hochzeit gewesen. Und all das haben wir heute eingeebnet. Und der Zölibat ist ein Protest, ein gelebter Protest gegen diesen Zerfall, den wir heute haben. Und deswegen meine ich, unabhängig von allen anderen Gründen, die es dafür gibt, für den Zölibat, der ist unersetzlich notwendig, auch weiterhin. Und wir dürfen dies nicht aufgeben. Und es ist auch gut zu wissen, dass auch die Bischofssynoden und auch das Konzil ganz klar daran festgehalten haben. Hier hat wirklich der Heilige Geist der Kirche etwas gelehrt und ihr etwas gezeigt. Und das kann sie nicht einfach aufgeben, so wie man heute meint. Ja, da ist es so der Gedanke der Demokratisierung der Kirche. Wir Gläubigen beschließen, was in der Kirche gültig sein soll und was nicht. Und wenn die Mehrheit der Gläubigen eben sagt, lass doch die Priester heiraten, gut, dann sollen sie heiraten. Da hat der Papst nichts mehr zu sagen. Ich muss sagen, ich habe also immer mit Staunen gesehen, dass unsere Bischöfe dann nach Rom geschickt worden sind von den Synoden, Diözesansynoden hier bei uns in Deutschland, so mit dem Auftrag, bitteschön, sagt dem Papst endlich mal, dass er das mit dem Zölibat aufgeben soll. Und auch das mit der Ehe, es war ja ähnlich, Wiederverheiratung, dass wir da einfach nachgeben. Es ist ganz klar, dass der Herr dem Papst und den Bischöfen im Heiligen Geist den Auftrag gegeben hat, an den Dingen festzuhalten, die er sie gelehrt hat. Und ich denke mir das manchmal unter den heutigen Umständen, früher mag es vielleicht mal anders gewesen sein, aber unter den heutigen Umständen, wenn die Kirche den Zölibat aufgibt, ich habe die Befürchtung, das ist das Ende der katholischen Kirche in Deutschland. Und wie gesagt, diese Diskussion, die ist ja jetzt, wenn es hochkommt, vielleicht 30, 40 Jahre alt. Vorher hat man an solche Diskussionen gar nicht gedacht. Da war das alles ganz selbstverständlich. So können wir also nur darum beten, Herr, erfülle unsere Oberen mit dem Heiligen Geist und vor allem unsere Priester und schenke uns heiligmäßige, zölibatäre Priester, die wirklich ihr ganzes Leben aus Liebe zu dir, dir weihen und dir dienen und nichts anderes wollen, als ganz dir zu gehören, ganz vom Geist Gottes erfüllt werden und die dann natürlich auch in der Lage sind, mit deiner Kraft den Zölibat glaubwürdig zu leben. Amen. Thank you.